Vielleicht ist es dir ja auch schon mal aufgefallen, von Zeit zu Zeit gibt es Meldungen in den Medien, wo es heißt, dass man bestimmte Dinge unbedingt zu sich nehmen muss oder bestimmte Dinge unbedingt vermeiden muss, weil sie schädlich sind, weil sie Krankheiten verursachen und so weiter und so fort. Bei solchen Sachen muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Oft sind diese Meldungen gekauft, weil irgendjemand im Hintergrund steckt, die dir irgendetwas verkaufen will. Und ob das dann tatsächlich so gesund ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und darüber möchte ich heute mit Max sprechen. Hallo Max in Dubai.
Einen wunderschönen guten Tag, Michael. Und da gibt's unfassbar, unfassbar viele gute Beispiele. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Es wird häufig in der Industrie eine Lösung geschaffen für ein Problem, was es gar nicht gibt. Dann versucht man, das Problem zu schaffen und dir die Lösung anzubieten. Das heißt, künstlich wird zum einen ein Problem als auch eine Lösung geschaffen. Und wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Und darüber werden wir jetzt auch in diesem Podcast einmal etwas genauer sprechen.
Ja, es sind ist nicht nur du hast einerseits recht, dass also künstliche Probleme geschaffen werden. Andererseits ist es aber auch so, dass es ja Probleme gibt. Es gibt ja Krankheiten beispielsweise wie Bluthochdruck oder andere Dinge oder banale Geschichten wie Erkältungen und so weiter, wo die Industrie oder die Hersteller von bestimmten Produkten dir eben einreden wollen, dass bestimmte Dinge dann gut sind. Also ich nenne hier zum Beispiel die These, dass Übermengen von Vitamin C angeblich eine Erkältung verkürzen können oder sogar verhindern können oder sogar Krebs bekämpfen können. Dafür gibt es überhaupt keinen wissenschaftlichen Hinweis. Und ich meine, den Menschen gibt es ja schon seit Millionen von Jahren. Der braucht zwar ein bisschen Vitamin C, aber sicherlich keine Übermengen Vitamin C. Aber das Zeug kostet nichts und lässt sich gut verkaufen und es hört sich irgendwie plausibel an. Und so ist es zum Beispiel mit den ganzen Nahrungsergänzungen, Mitteln, von denen ich sagen würde, also wenn man jetzt nicht wirklich richtig, richtig krank ist und natürlich bestimmte künstliche Ersatzstoffe braucht, sind sie einfach völlig überflüssig und jede Geldausgabe dazu ist natürlich etwas, was gar nicht notwendig ist.
Ein sehr, sehr gutes Beispiel. Aktuell ganz großer Hype, Thema Supplements, ja, also Nahrungsergänzungsmittel. Benutze ich selber nicht und bin da auch derselben Meinung wie du. Also, dass das nichts ist, was man braucht und dass es etwas ist, das gab es ja früher gar nicht. So, das ist ja auch aus der Industrie geschaffen, ein von der Industrie geschaffenes Produkt. Genauso wie, das ist jetzt ein Beispiel, was ich gerne nennen möchte, Thema Sonnencreme, okay? Oder Thema Sonne im Generellen, das ist jetzt etwas, wo sich die Geister streiten und das ist ein sehr kontroverses Thema, aber ich persönlich bin der Meinung, die Sonne ist nicht schädlich und das, was schädlich ist und das, was uns schädigt, ist die Sonnencreme. Und ich kann jetzt auch ganz genaue Beispiele, ganz genaue Ideen nennen, wieso, weshalb, warum ich davon ausgehe. Also, wie gerade schon gesagt, die Industrie schafft Probleme, um dir dann eine Lösung zu verkaufen. Und in dem Fall sprechen wir jetzt einfach mal über die Sonnencreme. Den Menschen ist aufgefallen, hey, einige Leute bekommen Sonnenbrände. Warum, wieso, weshalb? Weil sie selten in der Sonne sind. Und wenn sie dann mal im Übermaß in der Sonne sind, gibt es auf einmal einen Sonnenbrand. Da hat man gesagt, okay, Sonne ist schädlich. Schaut mal, hier gibt es eine Sonnencreme. Die gibt es ab sofort in jedem Supermarkt. Und die sorgt dafür, dass ihr keinen Sonnenbrand bekommt. Die Sonnencreme beinhaltet 30, 40, 50 verschiedene Chemikalien. Die Sonne selbst hingegen ist von der Natur geschaffen. Die Sonne gibt der Welt Energie. Jedes Tier, jede Pflanze ist in der Natur sehr, sehr viel der Sonne ausgesetzt und nutzt keine Sonnencreme. Warum sollten wir Menschen dann auf einmal eine Sonnencreme benutzen, die 30, 40, 50 Chemikalien beinhaltet? Macht in meinen Augen super wenig Sinn. Und ich bin der Meinung, wenn du dir 40 Chemikalien auf die Haut schmierst, dass es deutlich, deutlich schädlicher ist als die Sonne selbst. Wie gesagt, jedes Tier da draußen ist dauerhaft in der Sonne, benutzt keine Sonnencreme. Natürlich nicht. Genauso auch die Pflanzen da draußen, die benutzen keine Sonnencreme. Wie auch, sind aber die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt. Das heißt, so schädlich kann die Sonne ja eigentlich gar nicht sein. Außerdem bildet der Körper auch eigene Stoffe, das ist Melanin, was uns vor der Sonne schützt. Melanin wird beispielsweise produziert, wenn wir in die Sonne gucken oder wenn Sonnenstrahlen in unser Auge kommen, produzieren wir Melanin. Dadurch wird die Haut dann auch etwas brauner, was uns halt vor der Sonne, ja, von der Natur aus schützt. Das heißt, wir brauchen keine Sonnencreme und der Körper weiß selbst, mit der Sonne umzugehen. Wenn du die ganze Zeit zu Hause hockst und auf einmal gehst du in die Sonne und sitzt da 8 Stunden, natürlich kriegst du einen Sonnenbrand. Aber deine Haut, dein Körper gewöhnt sich an die Sonne, produziert Melanin, deine Haut wird etwas brauner, etwas resistenter und schützt sich ja naturell vor der Sonne, beziehungsweise sorgt dafür, dass du halt auch keinen Sonnenbrand bekommst. Aber wie gesagt, wenn du jetzt halt im Übermaß von heute auf morgen Sonne abbekommst, natürlich kriegst du einen Sonnenbrand.
Ja, also ich denke, du hast recht. Also ich habe ja die provokante These, die Industrie und die pharmazeutischen oder die Pharmahersteller sagen ja immer, dass die Hautkrebsrate so stark gestiegen sei wegen der Sonne. Und du kennst mich ja, ich bin ja so ein bisschen Querdenker und Andersdenker. Also meine Theorie ist ja, dass die Hautkrebsrate gestiegen ist, weil die Leute immer mehr Sonnencreme benutzen. Das ist natürlich eine sehr provokante These, aber Fakt ist ja, auch, dass man mit der Sonne schon ein wenig vorsichtig sein muss. Wenn du ganz weiß bist und dich 8 Stunden in die Sonne legst, ist es natürlich vollkommen idiotisch. Und noch idiotischer ist es natürlich, wenn du dann Sonnencreme benutzt. Dann hast du zwar vielleicht keinen Sonnenbrand, aber du hast die ganzen anderen Nebenwirkungen, wenn man das häufiger macht. Es könnte Ausnahmefälle geben, wo man Sonnencreme tatsächlich benutzen sollte. Also beispielsweise, wenn du am Äquator mit einem Segelboot draußen auf dem Meer fährst und vorher überhaupt noch keine richtige Bräunung angenommen hast, also dass du da weißt, dass du jetzt stundenlang der Sonne ausgesetzt bist und vorher eben keinen körperlichen Schutz hattest, also dass du braun geworden bist, dann kann es sein, dass man ausnahmsweise mal, das ist meine These, zu diesem Mittel greifen muss. Aber sich am Pool in die Sonne zu legen und sich vorher einzucremen, das ist vollkommen aberwitzig. Also das ist vollkommen sinnlos. Und das Verrückte ist ja, dass viele Leute sogar glauben, dass sie nur durch die Sonnencreme braun werden.
Ja, also wie ich es gerade gesagt habe, wenn du lange nicht in der Sonne warst, einfach in die Sonne zu gehen, ist Quatsch mit Soße. Das ist klar. Das heißt, aber auch da, selbst wenn du komplett weiß bist und lange nicht in der Sonne warst und jetzt auf einmal in die Sonne gehst, würde ich nicht Sonnencreme benutzen, sondern ich würde mich langsam an die Sonne rantasten und mich nicht für 3 Stunden, 4 Stunden der Sonne aussetzen, sondern vielleicht erstmal für eine halbe Stunde, am nächsten Tag 45 Minuten und so weiter, sodass der Körper Melanin produzieren kann, deine Haut sich der Sonne anpassen kann, und da würde ich auch auf Sonnencreme verzichten. Man muss sich halt einfach mal vorstellen, die Sonnencreme, was die für ein Milliardenprodukt ist. Wie viel Geld die Sonnencreme da draußen der Industrie einbringt. Das ist ja unglaublich. Den Leuten wird erzählt, hey, die Sonne ist schädlich, sie verursacht Krebs, ihr müsst unbedingt Sonnencreme verwenden. Ich meine, die Leute haben es vorher auch nicht gemacht und mittlerweile jeder Mensch da draußen benutzt Sonnencreme. Jeder Mensch. Es ist ein unfassbar großes Produkt der Industrie. Und wie gesagt, mit 40 Chemikalien auf der Haut tust du dir definitiv nichts Gutes. Also da würde ich eher immer die reine Sonne bevorzugen, auch wenn du den Körper erstmal langsam darauf vorbereiten musst. Und wenn du eine Person bist, die noch nie ohne Sonnencreme viel in der Sonne war, natürlich wirst du auch da erstmal ja einen Sonnenbrand bekommen. Du musst den Körper daran etwas gewöhnen. Das braucht halt ein bisschen seine Zeit. Aber ich kann sagen, ich lebe hier in Dubai. Ich habe noch nie Sonnencreme benutzt und ich habe keinen Sonnenbrand. Warum? Weil ich immer in der Sonne bin, ohne Sonnencreme, weil sich meine Haut daran gewöhnt. Manchmal liege ich für 5-6 Stunden in der prallen Sonne am Pool und gut, das ist vielleicht etwas im Übermaß, stimme ich zu, aber auch da, ich bekomme keinen Sonnenbrand. Früher, wenn ich mal im Urlaub war als kleines Kind, habe ich ziemlich schnell einen Sonnenbrand bekommen. Da habe ich aber auch noch sehr viel Sonnencreme verwendet. Mittlerweile, ich benutze gar keine Sonnencreme und bekomme auch keinen Sonnenbrand. Warum? Weil mein Körper, meine Haut sich von der Natur aus daran gewöhnt. Und kleiner Funfact auch, was viele jetzt wahrscheinlich nicht glauben werden, aber wenn ihr Sonnenbrillen tragt, dann erhöht ihr die Wahrscheinlichkeit für einen Sonnenbrand. Und das ist auch ganz einfach zu erklären. Ich hatte es gerade schon gesagt, wenn ihr Sonnenstrahlen in die Augen bekommt, wird Melanin freigesetzt im Körper, was euch von der Natur aus vor einem Sonnenbrand und so weiter schützt. Wenn ihr aber eine Sonnenbrille tragt, dann kommen keine Sonnenstrahlen in euer Auge. Die Augen, ja, sind nicht dem Sonnenlicht, diesem grellen Licht ausgesetzt. Dadurch denkt der Körper, ich bin gerade gar nicht in der Sonne, ich bin in einem dunklen Raum, warum sollte ich jetzt Melanin produzieren? Das heißt, kleiner Tipp von mir, tragt keine Sonnenbrillen, sondern wenn es hell ist und ihr in der Sonne seid, dann lasst auch ruhig, ja, diese helle Umgebung aufs Auge kommen oder Sonnenstrahlen ins Auge kommen.
Ja, das ist ganz wichtig, das ist genau meine Meinung. Gegen Sonnenbrille, das ist natürlich auch eine Sache, die von der Industrie extrem gepusht wird, sei es ja aus gesundheitlichen Aspekten vielleicht in dem Fall nicht so sehr, aber da hat man dann den modischen Aspekt irgendwie in den Vordergrund geschickt und hat gesagt, du siehst schick und toll und großartig aus, wenn du eine Sonnenbrille trägst. Aber ich sehe das genauso wie du. Die Natur hat das alles schon sehr, sehr richtig eingefädelt. Und wenn du eine Sonnenbrille trägst, dann kriegt das Gehirn signalisiert, dass gar keine Sonne da ist. Und natürlich entsprechend kann sich dann der Körper darauf auch nicht vorbereiten. Darüber hinaus habe ich auch von Theorien gehört, dass das Sonnenlicht für das Auge auch für die Gesundheit ganz extrem wichtig ist. Ja, dass man also dem Sonnenlicht auch direkt ausgesetzt ist. Das heißt nicht, dass man direkt in die Sonne schauen sollte. Das kann manchmal auch daneben gehen, das kann man keinem empfehlen, aber dass man eben indirekt das Sonnenlicht mitbekommt, weil das eben so eine Art Signalfaktor hat, auch für den Körper. Also unterm Strich bedeutet das, dass man sich immer so nah wie möglich an der Natur orientieren sollte.
Vollkommen richtig. Und ja, wie gesagt, da gibt es halt haufenweise Beispiele. Man muss einfach schauen, was gab es vor 100 Jahren? Was gab es vor 100 Jahren nicht? Und was ist halt mit der Industrie dazugekommen? Und könnte es vielleicht sein, dass das einfach nur ein Produkt ist, was geschaffen wurde, beziehungsweise eine Lösung, die geschaffen wurde für ein Problem, was so gar nicht existiert, einfach um ein Produkt zu verkaufen, an die Masse zu bringen, um einen Haufen Kohle zu verdienen. Da einfach mal etwas hinterdenken. Und da auch wieder die Sache, etwas, was super, super günstig in Massen produziert wird und dann für gesund erklärt wird, wie beispielsweise, und das ist jetzt mein zweites Beispiel, Pflanzenöle, vor allem auch Sonnenblumenöl, gelten ja als sehr natürliche Lebensmittel. Und beim Braten, nimm bloß nicht die Butter, wir nehmen das Sonnenblumenöl, weil es ist natürlich und ja, deswegen ist es ja logischerweise gesund. Und da bin ich komplett anderer Meinung und kann euch auch sagen, warum Sonnenblumenöl alles andere oder Pflanzenöle, kann man eigentlich verallgemeinern, alles andere als natürlich sind. Und da kann sich jeder einfach mal selbst die Zeit nehmen und ein bisschen recherchieren, wie sieht denn eigentlich die Herstellung von Pflanzenölen aus? Ich kann es euch so sagen, wir nehmen jetzt als Beispiel das Sonnenblumenöl. Es werden tonnenweise Sonnenblumenkerne, also erstmal an erster Stelle, du kannst gar kein Öl aus Sonnenblumenkernen gewinnen, ohne chemische Prozesse zu verwenden. Also ohne einen chemischen Prozess bekommst du das Öl gar nicht aus dem Sonnenblumenkern. Dann brauchst du haufenweise, tonnenweise Sonnenblumenkerne, um wenige Liter Sonnenblumenöl durch nochmal chemische Prozesse überhaupt zu gewinnen. Und nachdem dieser hochchemische Prozess durch ist, hast du dein Sonnenblumenöl. Das kannst du aber immer noch nicht verzehren. Du kannst es nicht mal ordentlich irgendwo lagern, da es stinkt wie Sau, aussieht wie Scheiße und ungenießbar ist. Das heißt, was wird gemacht? Es wird gebleicht. Jetzt stellt euch mal vor, du hast Sonnenblumenöl durch chemische Prozesse geschaffen und musst es auch noch bleichen, damit es einigermaßen nach was aussieht, dass es nicht stinkt und dass es einigermaßen, ertragbar ist im Gaumen. Das ist gruselig und erschreckend, wenn man sich einfach mal damit beschäftigt, wie Sonnenblumenöl produziert wird. Und macht euch da einfach mal selbst ein bisschen Gedanken, hat das was mit Natur zu tun, wenn chemische Prozesse benötigt werden, um es zu schaffen und es dann auch noch gebleicht werden muss? Absolute Warnsignale an der Stelle. Also Sonnenblumenöl in meinen Augen eine Totalkatastrophe und ist im Übrigen auch sehr, sehr schlecht für den Darm. Und was viele jetzt vielleicht denken, okay, was hat denn der Darm jetzt damit zu tun? Der Darm wird häufig bezeichnet als das zweite Gehirn. Wieso, weshalb, warum? Weil der Darm so viele Nervenzellen hat wie das Gehirn. Und wenn der Darm gereizt wird, der genauso viele Nervenzellen hat wie das Gehirn, wenn der Darm entzündet ist, dann hast du ein ganz großes Problem. Das ist genauso, wenn du Entzündungen im Gehirn hast, da auch super viele Nervenzellen sind. Das heißt, man sollte auch gerade bei der Ernährung darauf achten, dass man seinen Darm möglichst schont und Sonnenblumenöl aufgrund der chemischen Prozesse und des Bleichens und so weiter, da es halt einfach alles andere als natürlich ist, ja, reizt es enorm den Darm und sorgt langfristig auf jeden Fall für Entzündungen, was deinem gesamten Körper extrem, extrem schadet, vor allem langfristig.
Ja, das gilt übrigens nicht nur für Sonnenblumenöl, sondern für alle pflanzlichen Öle, auch für Kokosnussöl und so weiter. Also ich vertrete da und bin da ganz auf deiner Seite. Aber wo du gerade von Darm gesprochen hast, da fällt mir auch noch das Thema Milch ein. Milch ist ein extrem schädliches Lebensmittel. Milch ist etwas, was eigentlich zur Aufzucht von Kälbern gehört. Und Milch ist nicht etwas, was Menschen trinken sollten. Das hört sich jetzt alles vielleicht etwas sehr provokant an, kann man aber auch durchlesen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass viele Leute Darmerkrankungen bekommen und gar nicht genau wissen, woran das liegt. Das liegt natürlich oft auch an Milchprodukten oder Milch selber, an der sogenannten Laktoseunverträglichkeit. Das ist ein Enzym zum Abbau von Milchprodukten und das bedeutet natürlich, dass Milch meines Erachtens auch auf jeden Fall auch aus dem täglichen Gebrauch eliminiert gehört.
Da sind wir jetzt tatsächlich unterschiedlicher Meinung. Also erstmal, Milch an sich ist ja für unseren Körper nichts Untypisches. Denn wenn wir geboren werden, dann werden wir auch von der Muttermilch gestillt und bekommen Muttermilch. Und man muss ganz klar sagen, dass die Milch von Tieren sich gar nicht so sehr unterscheidet von der Muttermilch, die wir selbst als kleine Kinder bekommen. Das heißt, Milch an sich würde ich so einfach alleine aus dem Grund gar nicht so abschreiben, da es halt einfach ein natürliches Produkt ist. Auch wenn man sagen muss, wenn es jetzt von der Kuh kommt, ist es halt von der Natur aus vielleicht nicht für den Menschen gedacht. Aber es unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Milch, die wir als Kinder bekommen. Jetzt das Thema Laktoseintoleranz. Hast du schon mal gehört, dass irgendein Kind, was Muttermilch bekommt, auf einmal Probleme aufweist, weil es laktoseintolerant ist? Also ich persönlich nicht. Und ich habe da gleich noch was Spannendes zu sagen, aber beantworte mir doch erstmal die kurze Frage, Michael.
Also erstmal ist es so, dass Milchprodukte oder Milch an sich, egal von welcher Gattung oder von welchem Tier oder auch vom Menschen wir jetzt sprechen, etwas ist, auf den der Körper eigentlich nur bis zum 6., 7. Lebensjahr vorbereitet ist, weil er nur bis dahin die entsprechenden Enzyme ausbildet, um diese Milch entsprechend auch zu verarbeiten. Es gibt natürlich Ausnahmen von Menschen, genetisch bedingt, die Milch auch nach dem Kinderdasein immer noch verwenden können oder auch verdauen können, insbesondere, glaube ich, im kaukasischen Bereich, im östlichen Bereich. Aber es ist eher eine Minderheit. Also ich muss dir auch widersprechen, also Muttermilch und Kälbermilch sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Und gut, bevor es keine Muttermilch gibt, ist natürlich die Kälbermilch vielleicht dann immer noch besser als gar nichts. Aber auf gar keinen Fall, und das ist meine Erfahrung, auch meine persönliche Erfahrung, sollte man Milch im Erwachsenenalter zu sich nehmen. Es gibt verschiedene Studien, dass Milch wird ja als Calciumgeber mehr oder weniger oft auch verkauft, für die Knochen gut sein soll und so weiter. Tatsächlich gibt es zum Beispiel Studien, wenn du zu viel Milch trinkst, dass du dann zu Osteoporose neigst, also zur Auflösung der Knochen eben, weil die Milch ein Kalziumräuber ist und die Kuhmilch jetzt. Und tatsächlich, also da lasse ich auch nicht an mir rütteln, glaube ich, egal ob wir jetzt von Muttermilch sprechen oder von Kuhmilch oder Ziegenmilch oder sonstige Milch, sie ist generell nur einsetzbar von Kindern und Babys, aber nicht bei Erwachsenen. Und wenn Erwachsene Milch trinken, dann sollten sie mal gucken, was mit ihrem Darm passiert oder mit ihrem Körper passiert und was für Beschwerden sie entwickeln und so weiter. Also ich habe da sehr viel negative Erfahrungen gemacht.
Ja, und ich habe da auch sehr, sehr gute Gegenargumente. Also jetzt müssen wir mal ganz, ganz klar schauen. Kinder, die Muttermilch bekommen, vertragen sie problemlos. Ab einem gewissen Alter, wo sie die Milch nicht mehr von der Mutter bekommen, sondern dann die Kuhmilch trinken, gibt es auf einmal bei vielen Menschen die sogenannte Laktoseintoleranz. Jetzt muss man ganz klar sagen, dass die Milch, die du im Supermarkt bekommst, ja, hochverarbeitet ist, sie ist pasteurisiert, sie ist erhitzt. Das heißt, alle Bakterien, die dafür sorgen, dass du diese Milch vertragen kannst, denn man muss ganz klar sagen, die Milch hat auch sehr viele Putebakterien, das Ganze stirbt natürlich komplett ab, wenn Milch hoch erhitzt wird, pasteurisiert wird, homogenisiert wird. Das heißt, die Milch, die wir im Supermarkt bekommen, ist einfach nur eine tote Suppe mit ganz vielen toten Bakterien, die wir zu uns nehmen. Du trinkst das, der Körper merkt, hey, warte mal, das ist eine Suppe mit nur toten Bakterien, das ist, was ist denn das? Das ist eine Totalkatastrophe. Das muss ganz schnell wieder raus und natürlich verträgt der Körper das nicht. Da kommt der Schutzmechanismus des Körpers und schießt dir das genauso schnell wieder raus, wie du es eingenommen hast. Das ist das Problem, was viele Menschen da draußen haben. Wenn du jetzt aber Rohmilch trinkst, Milch, die frisch von der Kuh kommt, die nicht verarbeitet worden ist, nicht hoch erhitzt, nicht homogenisiert, nicht pasteurisiert, eine frische, gute Milch, die wirst du problemlos vertragen, da sie alle Bakterien beinhaltet, sowohl positive als auch die schlechten Bakterien, die da drin sind. Aber es gleicht sich natürlich aus. Das heißt, du hast eine komplett reine Milch. Und ich kann euch garantieren, jeder da draußen, der vermeintlich eine Laktoseintoleranz hat, der wird keine Probleme damit haben, wenn er Rohmilch da draußen trinkt. Und Rohmilch ist aufgrund der Bakterien, die da drin sind, sehr viele positive Bakterien, sehr viele gute Bakterien, die der Darmflora tatsächlich sogar sehr gut tun. Diese Milch, diese Rohmilch ist komischerweise in Deutschland illegal. Es wird gesagt, wenn du Rohmilch trinkst, da sind Bakterien drin, die können dich umbringen, die schaden dir, das ist hochgiftig, du darfst auf gar keinen Fall Rohmilch trinken. Deshalb pasteurisieren wir sie, wir homogenisieren sie, wir erhitzen sie und hier, das ist eine tote Suppe, die darfst du trinken. Macht euch doch einfach mal ein bisschen mehr Gedanken. Leute, die einen eigenen Bauernhof haben, trinken täglich rohe Kuhmilch. Leute, die in den Bergen leben, schon vor Tausenden von Jahren wurde Rohmilch getrunken. Und es gab nie Probleme. Dieses Laktoseintoleranz gab es nicht. Das gibt es, seitdem du im Supermarkt die hochverarbeitete Milch bekommst, was, wie gesagt, eine tote Suppe ist, die der Körper selbstverständlich nicht verträgt.
Ja, aber lieber Max, wo willst du denn die Rohmilch herbekommen? Also ich muss dir da auch da widersprechen. Ich habe selbst am eigenen Körper ausprobiert. Wir hatten ja früher ein Wochenendhaus in der Eifel, das ist in Westdeutschland irgendwo, haben die Milch direkt vom Bauern geholt. Und dann habe ich da Rohmilch getrunken und da ging es mir noch schlechter. Also ich will ja nicht beschreiben, was da passierte, bis mir klar wurde, dass also Milch für mich zumindest nichts ist. Und ich meine, wir können ja dieses Thema abhaken. Vielleicht stimmst du mir dann zu, dass ja jeder den Selbsttest machen kann. Also ich meine, was mit dir passiert, wenn du rohe Milch oder zu viel Milchprodukte trinkst, zu dir nimmst, das kannst du ja in deinem Körper dann sehen. Und wenn es dir gut geht, es mag ja Menschen geben, denen das gut tut. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Aber meine These ist, dass es für die meisten Leute kontraproduktiv ist. Und ich glaube, dass man da eher vorsichtig sein soll. Und ganz vorsichtig, da hast du natürlich recht, bei diesen homogenisierten, pasteurisierten Milchprodukten. Und last but not least auch der Hinweis darauf, also wenn du mal in einem industriellen Kuhstall gewesen bist und so eine völlig hochgezüchtete, ja, künstlich denaturierte Kuh siehst mit einem riesen Euter, der von einem Melkcomputer gemolken wird, dann muss man schon auch aus anderen Gründen sagen, dass man besser die Hände von der Milch lässt.
Genau, also wenn du Milch trinkst, dann achte darauf, dass du auch gute Milch hast, rohe Milch. Und da hast du halt in Deutschland das Problem, die kriegst du mal schnell nicht im Supermarkt. Im Supermarkt ja unmöglich. Also wenn, dann musst du zu deinen Bauern des Vertrauens gehen. Also Leute, die eher ländlicher wohnen, haben da weniger Probleme mit an Rohmilch zu kommen. Ich habe in Berlin gewohnt, da hatte ich keine Chance, nicht die geringste Chance an Rohmilch zu kommen. Aber ja, probiert es sehr, sehr gerne mal aus. Und wenn ihr euch ein Liter Rohmilch reinballert, nachdem oder ohne dass ihr zuvor schon welche getrunken habt, dann wird der Körper sie sehr wahrscheinlich eher weniger vertragen. Aber wenn ihr anfangt mit ein bisschen was am Tag oder jede Woche mal so ein bisschen, und das steigert ihr so ein bisschen, dann wird der Körper das problemlos vertragen. Und ich kann euch garantieren, da gibt es keine Laktoseintoleranz. Wie gesagt, Rohmilch und pasteurisierte, homogenisierte, hoch erhitzte Milch sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn du Milch trinkst, dann trink Rohmilch, die schadet dir nicht, ist sehr gesund, wird seit Tausenden von Jahren getrunken. Meinetwegen sind Michael und ich da anderer Meinung. Ich konnte euch aber ein paar gute Argumente dazu nennen.
Argumente sind gut mit den Garantien. Mit den Garantien würde ich allerdings vorsichtig sein. Wenn man so durch, nehmen wir ein anderes Thema, wenn man so durch den Supermarkt geht, stimmst du mir da überein, dass man eigentlich 90% von dem Zeug, das dort dargeboten wird, eigentlich gar nicht braucht, ja sogar krank macht? Wenn wir zum Beispiel an diese ganzen, wir sprechen ja hier gar nicht nur über Coca-Cola und Red Bull und wie das ganze Zeug heißt, sondern eben auch diese eingemachten Säfte, die ja da immer verkauft werden mit dem Hinweis, dass da ja so viel Vitamin C drin sei. Wusstest du, dass diese eingemachten Säfte ein Hauptkrankmacher der Menschheit sind?
Jetzt nicht spezifisch die Säfte, aber dass die meisten Nahrungsmittel da draußen eine absolute Katastrophe für unseren Körper sind, da sie einfach hochverarbeitet sind. Das sollte jedem klar sein. Und wir hatten in einem der vorherigen Podcast-Folgen schon darüber gesprochen, dass man auf eine rohe Nahrung setzen sollte. Auf Nahrung, die es auch so in der Natur gibt, die so in der Natur vorkommt. Und man kann sich auch Sachen kaufen, wie beispielsweise mal einen Erdbeerjoghurt. Aber wenn du auf der Verpackung siehst, dass in diesem Erdbeerjoghurt mehr Zutaten sind als Joghurt, reiner Joghurt und Erdbeere, dann ist das eine Katastrophe. Dann kaufst du das nicht. Wenn ein Erdbeerjoghurt 30, 35 Zutaten hat, irgendwelche Bindstoffe und sonstiges, dann ist das nichts, was du anfassen solltest. Klar, mach Ausnahmen. Und ich mache auch Ausnahmen. Aber achte sehr darauf, dass du dich roh, möglichst roh ernährst mit Sachen, die so in der Natur vorkommen. Und da muss man ganz klar sagen, dass die meisten Lebensmittel im Supermarkt mittlerweile einfach nur hochverarbeitete Scheiße sind, die man im besten Fall einfach gar nicht anfassen sollte. Und auch da, wie Michael jetzt gerade gesagt hat, Säfte. Säfte werden, oder viele Säfte, hast du haufenweise hier, Vitamin C ist drin und super gesund und die Vitamine. Schau doch einfach mal, nimm dir doch ganz kurz die Zeit und schau mal, was da drin ist. Und du wirst auch da Zusatzzucker haben und sonstige Chemikalien beziehungsweise ja, Bindestoffe und so weiter, die da einfach nicht reingehören. Wenn du Säfte trinken willst und Säfte sind super gesund, dann hol dir einen frischen Saft. Orangensaft, ist ja frisch gepressten Orange. Gibt's mittlerweile in Rewe, hast du da auch so Automaten, wo du frisch gepressten Orangensaft bekommst. Aber kauf keine abgefüllten Säfte. Das ist meistens alles andere als gut tatsächlich, ja.
Ja, ist ein Thema und auch ein ganz wichtiges Thema. Ich bin ja schon ein bisschen älter als du, wie die Zuschauer jetzt vielleicht ja auch wissen. Es ist auch immer wieder interessant, wie im Laufe eines Lebens, und das wirst du auch erfahren, plötzlich neue Dinge da von den Medien nach vorne gespült werden und als super gesund erklärt werden und so weiter und so fort, von denen du bisher noch gar nichts gehört hast. Ich nehme jetzt hier mal das Thema Oliven. Also ich bin also völlig ohne Oliven aufgewachsen und weiß gar nicht, wie ich das überhaupt überlebt habe, weil Oliven, so ähnlich wie Eicheln, sind ja Abfallprodukte, die von den Bäumen fallen. Und da hat sich ein kluger Typ da im mediterranen Gebiet in Italien oder Spanien mal überlegt, wie kriegen wir jetzt die Oliven in die Mägen der Europäer? Und dann wurden zahlreiche Studien geschrieben, wie gesund doch die Oliven sind und wie toll die sind und wie toll die schmecken. Und das Olivenöl hilft sogar gegen Herzinfarkt. Also ich meine, ich glaube jetzt, Oliven sind jetzt nicht super schädlich, aber daran siehst du, A, man kann auch ohne leben, B, Olivenöl, habe ich schon Studien gelesen, sind auch nicht ganz unumstritten. Also ob sie unbedingt gut fürs Herz sind, wage ich zu bezweifeln. Da ist ein frisch gepresster O-Saft wahrscheinlich besser. Aber es zeigt eben, wie die Leute, die das in die Massen treiben, arbeiten mit sublimen Mitteln. Meistens ist es die Gesundheit, die da angeblich im Vordergrund steht, aber das sind meistens auch unbewiesene Studien.
Ja, also Oliven ist das eine. Ich finde gerade super spannend, das Thema Studien. Und was kann man aus, ja, wenn man jetzt über Studien redet, was sollte jeder wissen? Es gibt zu jeder Behauptung da draußen eine Studie, die das Gleiche behauptet. Du kannst sagen, Oliven sind gesund, da findest du 100 Studien dazu. Du kannst sagen, Oliven sind ungesund, auch dazu findest du 100 Studien. Man muss, das hatten wir auch in einer der letzten Podcast-Folgen erwähnt, auf die Qualität der Studien achten. Beobachtungsstudien, und das sind die meisten Studien da draußen. Ich glaube, über 95% der Studien sind Beobachtungsstudien. Diese haben keinerlei Aussagekraft, da Beobachtungsstudien nur auf eine einzige Sache basieren. Hingegen doppel- bzw. randomisierte Doppelblindstudien umfassen alle Informationen auch drumherum und sind randomisiert. Das heißt, der Geber und der Ausgeber, das heißt, wenn du jetzt beispielsweise 100 Leuten gibst du Olivenöl und 100 Leuten gibst du Sonnenblumenöl, die Leute, die es bekommen und die Leute, die es ausgeben, wissen weder, wer was bekommt, und der, der es bekommt, weiß auch nicht, was von beiden es ist. Also randomisierte Doppelblindstudien haben eine sehr, sehr hohe Qualität. Das ist die höchste Qualitätsstufe an Studien. Beobachtungsstudien, keine Aussagekraft. Und wie gesagt, zu jeder Behauptung da draußen findest du Studien, die das Ganze bestätigen.
Ja, man kann, muss vor allen Dingen auch darauf achten, wer der Auftraggeber einer Studie ist. Das steht unten dann im Kleingedruckten. Wenn es also der Olivenölhersteller ist, dann ist ja wohl klar, dass da was Positives rauskommt. Ich würde sagen, also am Ende müssen deine Sinne entscheiden, und dazu hast du ja Geschmacks- und Geruchssinne, ob du das magst oder nicht. Wenn du etwas nicht magst, bedeutet das ja auch, dass es wahrscheinlich nicht gut für deinen Körper ist.
Da kann ich auch was super Spannendes zu sagen, nämlich viele Sachen findet der Mensch oder finden vor allem kleine Kinder, die noch einen sehr, sage ich jetzt mal, natürlichen Geschmackssinn haben, finden viele Kinder nicht lecker. Darunter zählen beispielsweise auch Oliven. Ganz, ganz viele Kinder da draußen spucken auf diese Oliven, finden die sau eklig. Aber sobald du erwachsen wirst, einen gereiften Geschmackssinn hast, weil du immer mal wieder probierst und auf einmal ein bisschen mal Alkohol trinkst und so weiter, das sind ja alles Sachen, die wir von Natur aus eigentlich unfassbar eklig finden und niemals essen würden, trinken würden. Warum? Weil der Körper von Natur aus sagt, hey, das schmeckt nicht, das ist bitter, du ziehst dein Gesicht zusammen, wenn du einen Schluck davon nimmst. Das kann nicht gesund für dich sein. Das kann nicht gut sein, wenn der Körper schon von alleine sagt, schmeckt nicht, ist bitter, du verziehst dir gerade dein Gesicht. Das heißt, da auch Geschmackssinn kann da tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend sein. Also etwas, wo du merkst, ey, das ist nicht lecker und wie gesagt, sehr bitter beispielsweise, kann nicht gesund sein. Und da kann man halt sehr darauf achten, was findet ein sehr, sehr junges Kind, was findet es lecker und was findet es nicht lecker oder nimmt es gar nicht und sagt, mag ich nicht. Beispielsweise auch kann man sagen, ja gut, das geht jetzt schon wieder sehr viel weiter, aber viele Gemüsearten, viele Kinder mögen kein Gemüse. Und man muss sagen, viele Gemüsearten haben Lektine. Lektine sind Abwehrstoffe von den Pflanzen, damit sie nicht verzehrt werden von Tieren. Und deshalb sind viele Gemüsearten gar nicht so gesund, da sie sehr viele Lektine beinhalten. Das sind Giftstoffe, wie gesagt, die die Pflanzen produzieren, um nicht gegessen zu werden. Und deshalb finden viele Kinder auch einfach bestimmtes Gemüse gar nicht lecker und fassen das gar nicht erst an, weil ihr eigener Geschmackssinn sagt, das ist nichts, was du zu dir nehmen solltest.
Ja, so ist es, aber dann kommt natürlich wieder die Industrie und produziert die Dinge so, wie die Kinder gerne hätten oder wie unser natürliches Geschmacksempfinden überlistet werden kann. Ja, mit Gummibärchen, mit Bonbons, mit künstlichen Dingen, mit Süßigkeiten und so weiter. Und da muss man eben dann auch höllisch aufpassen, das muss man einfach streichen, obwohl es gut schmeckt. Da werden natürlich die Geschmackssinne einfach überlistet.
Ja, also Süßigkeiten. Und so ist, denke ich, auch klar, ist ein von der Industrie geschaffenes Produkt. Und ich glaube, man sollte sich darauf beziehen, was gab es schon vor Tausenden von Jahren, was kommt genau so auch in der Natur vor und was nicht. Und da zählen Süßigkeiten beispielsweise nicht darunter. Deshalb sollte man da auf jeden Fall eher die Finger von lassen. Natürlich, genauso wie von anderen hochverarbeiteten Produkten. Und wie gesagt, Ausnahmen kann man natürlich immer machen, mache ich auch. Aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, was man gerade zu sich nimmt und sich vor allem bewusst ernähren und da einfach darauf zurückgehen, was gab es schon immer und was kommt genauso in der Natur vor. Wir können es dabei belassen. Es war ein spannender Podcast. Für viele wahrscheinlich gerade eher so Themen, wo man sagt, hey, das soweit habe ich gar nicht gedacht. Für viele jetzt wahrscheinlich. Was ja auch verständlich ist, ja. Aber ich denke, wir konnten da auf jeden Fall die Augen öffnen. Und am Ende alles, was wir sagen, sind unsere Meinungen. Da sollte sich natürlich jeder selbst Gedanken machen. Aber wir begründen das Ganze ja. Wir gehen nach einem logischen Denken. Und deswegen, jeder soll sich da selbst informieren und sich seine Gedanken machen.
Das war ein guter Anstoß und ein noch besseres Schlusswort. Leute, macht euch eure eigenen Gedanken, schaut genau hin und analysiert die Sachen selber. Wir geben nur Gedankenanstöße und wahrscheinlich kommt ihr dann auch zu guten Entschlüssen für euer Leben.